Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes beten.
Herr, unser Gott, du bist uns nah. Wir danken dir dafür. Schenke uns ein offenes Herz und offene Ohren für dein Wort. Amen.
Liebe Gemeinde, gerade habe ich mir noch was geholt. Ich habe nämlich eine Tasse mitgebracht. Und dafür gibt es heute gar keinen Kirchenkaffee. Wie traurig, ne? Das ist bei Ihnen eigentlich eine schöne Tradition. Ja, in so eine Kaffeetasse, da gehört schöner Kaffee rein. Aber es gibt auch so ganz besondere Kaffeegetränke, die habe ich kennengelernt, zum Beispiel in Norddeutschland. Da kommt ein schöner, starker Kaffee rein mit Würfelzucker und tüchtig Sahne drauf. Aber das Beste ist, was man nicht so richtig riechen kann und sehen kann, das ist der Rum. Da kommt ordentlich Rum rein, 2 Pintchen, denn dann erst ist es ein richtiger Pharisäer. Wer von Ihnen mal in Norddeutschland war, vor allen Dingen so in Nordfriesland, da gibt es den Pharisäer. Und wie der entstanden ist, das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Von der Insel Nordstrand, da war sogar ein ganz asketischer Pfarrer. Und der kam immer zu Bauer Johansen, wenn wieder ein Kind zu taufen war. Und er freute sich, dass die Taufgesellschaft auch so asketisch war, kein Alkohol trank, immer nur Kaffee mit Sahne. Und erst bei der 7. Taufe hat er durch eine Becherverwechslung gemerkt, dass er all die Jahre der Einzige gewesen ist, der nur Kaffee mit Sahne bekommen hat. Während die anderen verborgen unter der Sahne doch dem Alkohol gefrönt haben. Und ihr Pharisäer soll er da gewettert haben. Und so ist das Getränk zu seinem Namen gekommen. Vielleicht haben sie es ja auch schon mal gekostet, wenn sie da oben waren. Das Getränk beschreibt ja ganz gut, was wir uns vorstellen, wenn von einem Pharisäer die Rede ist. Ein Heuchler, der nach außen strahlend weiß und rein erscheinen will, wie eine schöne Kaffeetasse mit Sahnehaube, während er in Wirklichkeit noch eine ganz andere Seite hat, die er hinter diesem perfekten Schein versteckt. Aber vielleicht wissen Sie es auch, wenn man nur mit diesem Verständnis an einen Pharisäer herangeht, dann hat man das nicht ganz so sehr verstanden, das Gleichnis. Man könnte auch sagen, da kommen die Pharisäer immer sehr schlecht weg. Aber die wirklichen Pharisäer zur Zeit Jesu waren eigentlich von allen Gläubigen die, die Jesus am nächsten standen. Sie waren ganz normale Menschen, die ihren Glauben bewusst leben wollten, die immer gefragt haben, was will Gott von uns? Und wir wollen doch so leben, wie es Gott gefällt. Und das war ja auch ganz nah an den Worten Jesu, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten oder liebet eure Feinde. Da hätten die Pharisäer auch gesagt, ja, das steht auch in der Tora und in den Propheten. Da sind wir uns doch einig. Also, eigentlich waren die Pharisäer nicht von vornherein Heuchler, wie man bei dem Kaffeegetränk denken könnte. Und wenn wir jetzt sagen, danke Gott, dass ich kein Betrüger bin wie der Zöllner und ganz besonders danke, dass ich auch nicht so ein Heuchler bin wie der Pharisäer, dann wäre das nur wieder wie Pharisäer 2.0 oder eben Pharisäer heute. Aber warum kritisiert dann Jesus dieses Gebet so stark? Ich denke, weil hier so ein Abgrenzen vollzogen wird zwischen dem Pharisäer, ich bin der, und der ist der ganz andere, der steht dort hinten. Gut, man kann jetzt sagen, Abgrenzen ist ja ein ganz natürlicher Vorgang. Das kann man auch psychologisch gut erklären, dass der Pharisäer jetzt auch sagt, ich will mal zeigen, was ich alles mache. Schließlich hat er sich ganz nach Gottes Geboten ausgerichtet. Er lebt ein streng geregeltes Leben. Er hält die ganzen Speisevorschriften ein, bestimmte Hygieneregeln und noch vieles andere. Wer sich ein bisschen in jüdischen Ritualen und Geboten auskennt, der weiß, das können ganz schön viele sein. Also, er erlebt ein Leben doch mit sehr viel Einschränkung und Entbehrung. Und das kann er ja auch mal zeigen, könnte man sagen. Er kann mit einem gewissen Selbstbewusstsein in den Tempel gehen und Gott sagen, was er alles für ihn tut. Und man könnte ja psychologisch sagen, ist ja auch gut für seine Seele, das stärkt das Selbstbewusstsein, wenn er auch mal sagt, was er alles für Gott, für sein Glauben vollzieht und vielleicht auch für andere, die vielleicht zu ihm sagen, du übertreibst das doch alles. Nein, sagt er, ich stehe dazu, das mache ich alles, das ist gut, wenn ich das in meinem Glauben mache. Und ich denke, bis dahin können wir auch mitgehen, denn wenn man sich nur klein macht, nur immer sagt, ich kann gar nichts, ich bin nichts, da ist man ganz schnell in der Depression drinne. Also ein Stück vom Pharisäer darf es schon sein. Der Negativmoment aber kommt mit dem Vergleichen. Es reicht ihm ja nicht aus zu sagen, ich bin gut, zuverlässig, achte die Gebote. Nein, um sich gut darzustellen, bringt er den Vergleich. Ein Glück, dass ich nicht so bin wie die anderen da, ne, die das alles nicht schaffen, die vielleicht noch betrügen und rauben. Und ich denke, das kennen wir alle so ein bisschen. Dieses Selbstbewusstsein, das gestärkt wird, indem man sagt, ich bin besser als der da. Ja, da kann man sich noch besser fühlen. Es fängt auch schon bei den kleinen Kindern an und geht in der Schule weiter, dass man nicht nur den Platz 2 hat, sondern gleich auf dem Siegertreppchen steht. Ja, da hat man so ein Hochgefühl, weil ich bin immer noch besser als der andere da, der da in der Ecke, mit dem sowieso keiner sprechen will. Ja, aber wir wissen auch, das Hochgefühl dauert ja manchmal nicht lange. Oft erkennt man ja, man selber ist ja doch gar nicht so gut. Manchmal ist man überhaupt nicht perfekt. Manchmal verpasst man die richtigen Augenblicke und Zeitpunkte. Man möchte anderen vielleicht nicht helfen, weil man gerade selbst beschäftigt ist. Man baut manchmal auch richtig viel Mist. Und das gilt es doch auch realistisch zuzugeben. Vor anderen, vor Gott und vor sich selbst einzugestehen, Gott sei mir Sünder gnädig. Denn seien wir auch mal ehrlich, der Vergleich mit anderen Menschen, die angeblich so viel schlechter sind, der zählt ja vor Gott nichts. Gott kennt unser Herz. Gott weiß, wie wir denken und handeln. Vor dem, kann man mal sagen, der weiß, was unter unserer Sahneschicht so steckt. Der guckt schon mal drunter. Und da können wir noch so sehr vor Gott sagen und prahlen, ach, ich bin viel besser als der. Gott weiß, wie ich denke und handle, um ob das besser ist als der andere, das hat eigentlich nur Gott zu entscheiden. Und doch könnten wir jetzt sagen, Jesus möchte uns nicht Sünden einreden. Er möchte uns nicht sagen, ihr seid immer schlecht, ihr seid immer nur Sünder. Es gibt ja auch die Stelle, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid nicht grottenschlecht, ihr seid auch richtig toll, wenn ihr Licht der Welt seid. Wenn ihr für andere da seid. Sicherlich, keiner ist perfekt und doch habe ich euch erwählt, dass ihr Licht der Welt sein könnt. Und aus diesem Verständnis, denke ich, kann man auch ein bisschen barmherziger werden. Muss nicht immer an diesen Fronten bleiben. Ich merke das jetzt gerade zu dieser Zeit, wo wir so mit diesem Corona konfrontiert sind. Da gibt es so dieses, da machen sich auch so Pole auf inzwischen. Ne? Die einen, die sorgen sich sehr um die eigene Gesundheit und die der anderen. Die möchten lieber mehr Hygieneregeln. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Manche sagen, das gibt es doch aber auch gar nicht. Alles eine große Verschwörung. Und jeder meint dann, die alleinige Wahrheit zu haben und qualifiziert den anderen ab. Und dabei muss ich sagen, man muss sich doch eingestehen, es ist gar nicht so einfach, diese Sache. Es ist verzwickt, kompliziert und gar nicht so leicht lösbar. Und vielleicht steckt bei jedem ein Stück Wahrheit drin. Und deshalb ist es nicht gut, da sich zu zermürben, da so Fronten aufzumachen. Letztlich können wir als Christen sogar sagen, wir können es nur in Gottes Hände legen. Er weiß, wie es weitergeht. Er weiß, wie sich das entwickelt. Und er wird seine gnädige Hand über uns halten. Und deshalb können wir sagen, Gott ist für uns da. Und vor ihm können wir unsere Fehler bekennen, unsere Grenzen. Und er ist für uns da, auch wenn wir manchmal selber nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Aber er mag überhaupt nicht, wenn wir sagen, ach, ich bin immer noch besser als der da. Und damit zeigt Jesus den Kern seiner Botschaft: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht doch immer um Liebe. Und dieses Vergleichen erschwert die Liebe zueinander nun mal. Und wir können uns vergegenwärtigen, wir leben alle von der Liebe Gottes. Und was uns in der Taufe geschenkt worden ist, dieses Denken und Handeln, das steht vor Gott. Und Gott schenkt uns, dass wir wissen, wie es weitergeht. Nun lässt sich es natürlich auch wiederum leicht sagen, wir dürfen uns nicht vergleichen. Bei Vergleichen steckt in uns drinne dieser Wettkampf, dieses Spiel ums Bessersein, dieses irgendwie sich abgrenzen wollen oder müssen. Das ist sicher sehr menschlich. Das lässt sich vielleicht auch gar nicht so einfach abschütteln. Aber vielleicht können wir denken, wenn wir wieder mal im Vergleichskarussell sind, dass wir sagen, stopp, Gott möchte das nicht. Und Gott möchte da auch nicht reingezogen werden, zum Beispiel mittels einem Gebet. Und da ist es wichtig zu erinnern an die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Und deren Botschaft lautet eben, dass wir alle von dem großen Ja leben, von der Liebe Gottes, die wir uns eigentlich gar nicht verdient haben, sondern die uns von Gott geschenkt wird. Ja, und so dürfen wir auch immer wieder mal einen Pharisäer trinken, aber wissen und sagen, da ist auch wirklich Rum drinne, wenn welcher drinne ist. Und nicht den anderen sagen, ach na ja, trink mal, mal schauen, wie es weitergeht. In der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. So, und jetzt singen wir die zweite.